Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Guten Tag, es ist Mittwoch, der 3. Februar 2010. Zeit fürs Rabe Info, heute mit folgenden Themen. Millenniumsziel in Gefahr, Finanzkrise gefährdet Grundschulbildung. Roma-Vertriebene in Istanbul, Menschenrechte in der Türkei Mangelware. Fachfrauen, Umwelt, nationales Netzwerk seit 20 Jahren. Amik Chain Makai, schön, dass du dabei bist.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Zuerst die Kurznachrichten. Die israelische Luftwaffe hat ein Schmugglertunnel an der Grenze zwischen dem Gazastreifen und der ägyptischen Grenze bombardiert. Der Angriff sei die Reaktion auf einen vorausgegangenen Raketenangriff aus dem Gazastreifen heraus und auf einen vereitelten Bombenanschlag auf einen israelischen Hafen, erklärten die israelischen Streitkräfte. Zu dem gescheiterten Anschlag hatten sich zuvor drei palästinensische Extremistengruppen bekannt. Der Anschlag sollte eine Vergeltung für die Ermordung eines Hamas-Funktionärs in Dubai in der vergangenen Woche sein. Dies erklärte ein Sprecher des Volkswiderstandskomitees, das eine enge Beziehung zur Hamas habe. Ein haitianischer Untersuchungsrichter hat mit der Befragung von 10 Amerikanern begonnen, die nach dem Erdbeben in Haiti unter dem Verdacht stehen, illegal Kinder vermittelt zu haben. Die Ergebnisse der Befragung sollen einem Staatsanwalt vorgelegt werden, der über eine offizielle Anklageerhebung entscheidet. Die 10 US-Bürger waren in der vergangenen Woche bei dem Versuch festgenommen worden, 33 Kinder außer Landes zu bringen. Sie werden verdächtigt, versucht zu haben, die Kinder illegal an Adoptiveltern zu vermitteln. Die Beschuldigten wiesen die Vorwürfe zurück und erklärten, sie wollten für die Kinder ein Waisenhaus in der Dominikanischen Republik errichten. Diese grenzt an Haiti. Ärzte und Psychologen sollen nicht die Pflicht, sondern lediglich die Möglichkeit haben, zu melden, falls ein Angehöriger der Armee sich selbst oder Dritte mit der Waffe gefährden könnte. Die Sicherheitskommission des Nationalrats will das Armeegesetz dahingehend ändern. Der Ständerat möchte, dass Behörden, Ärzte und Psychologen dem Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport melden müssen, wenn sie feststellen, dass eine Person sich selbst oder Dritte mit einer Waffe gefährden könnte. Auf Verordnungsebene ist eine entsprechende Bestimmung seit Anfang Jahr in Kraft. Heute ab 13.30 Uhr findet schweizweit der jährliche Sirenentest statt. Dabei wird die Funktionsbereitschaft der Sirenen, des allgemeinen Alarms und des Wasseralarms getestet. Der allgemeine Alarm besteht aus einem regelmäßig auf- und absteigenden Heulton. Der Wasseralarm besteht auf 12 tiefen Dauertönen. Der Wasseralarm ertönt auch im Ernstfall immer erst nach dem allgemeinen Alarm und bedeutet, dass das gefährdete Gebiet sofort zu verlassen ist. Ertönt der allgemeine Alarm außerhalb der angekündigten Sirenenkontrolle, bedeutet dies, dass eine Gefährdung der Bevölkerung möglich ist. Die Leute müssen Radio hören, die Anweisungen der Behörden befolgen und die Nachbarn informieren. Das Wetter heute ist es stark bewölkt und es kann einige Regentropfen geben. Die Temperaturen steigen auf bis zu 5 Grad. Morgen gibt es bei bis zu 3 Grad ein paar Wolken- und Nebelfelder. Dazu kommen auch ein paar Sonnenstrahlen. Der Freitag zeigt sich stark bewölkt und regnerisch bei 4 Grad.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Die weltweite Finanzkrise gefährdet die Bildung von Kindern in den ärmsten Ländern der Welt. So lautet das Fazit des aktuellen UNESCO-Weltbildungsberichts. Der jährlich erscheinende Bericht evaluiert, wie weit sich die Länder den Millenniumszielen zur Bildung angenähert haben, diese, die sie im Jahre 2000 am Weltbildungsforum in Dakar formuliert haben. Gestern hat das Schweizer Netzwerk für Bildung und internationale Zusammenarbeit den UNESCO-Weltbildungsbericht präsentiert und dabei auch Forderungen an die Schweiz gestellt. Lucia Vasella berichtet.
In den letzten 10 Jahren hat sich weltweit die Zahl der Kinder, die keine Schulbildung erhalten, um gut 30% reduziert. Erfolge erzielt wurden vor allem in Süd- und Westasien. Doch diese Fortschritte seien wegen steigender Armut und Sparzwängen der Regierungen bei der Entwicklungshilfe gefährdet, kritisiert der UNESCO-Weltbildungsbericht. Derzeit besuchten etwa 71 Millionen Kinder im Grundschulalter keine Schule. Setzten sich die aktuellen Trends fort, würde auch in 5 Jahren noch 56 Millionen Kindern der Zutritt zur Grundschule verwehrt bleiben. Damit würde ein Millenniumsziel der UNO deutlich verfehlt. Dieses sieht vor, dass bis in 5 Jahren alle Kinder Zugang zu kostenloser und hochwertiger Grundschulbildung haben. Carlos Santarelli vom Schweizer Netzwerk für Bildung und internationale Zusammenarbeit teilt die Ansicht, dass das Millenniumsziel nur noch schwierig zu erreichen ist.
On est très préoccupé qu'on n'arrivera pas à les atteindre non plus en 2015.
Es hätte zwar Fortschritte gegeben. Seit 1999 konnten 33 Millionen Kinder eingeschult werden, aber es fehle noch viel. Das größte Problem sei die Finanzierung. Dies unterstreiche der Bericht deutlich. Seit 2006 seien die Entwicklungsgelder für Bildung wieder rückläufig. Um das Millenniumsziel zu erreichen, fehlten jährlich 16 Milliarden US-Dollar. Zu diesem Ziel und dem dafür geschaffenen UNESCO-Projekt Bildung für alle bekannten sich im Jahr 2000 am Weltbildungsforum in Dakar 164 Länder. Das Schweizer Netzwerk für Bildung und internationale Zusammenarbeit fordert auch von der Schweiz mehr Engagement im Bereich Bildung. Derzeit setzt die Schweiz nur knapp 6% der bilateralen Hilfe für Bildung ein. Wichtig sei außerdem ein Engagement nicht nur für den Zugang zur Bildung, sondern auch für deren Qualitätssteigerung. Der Bildungsqualität werde generell zu wenig Bedeutung beigemessen.
Par qualité, on entend le fait que les enfants puissent terminer leur scolarité avec plus de capacité, plus de connaissances, mais aussi que l'éducation elle soit plus adaptée à la situation.
Die Bildung müsse besser an die Bedürfnisse und Gegebenheiten der lokalen Bevölkerung angepasst werden. Hierzu sollten sich verschiedene Schweizer Akteure vernetzen und gemeinsam zielgerichtetere pädagogische Methoden entwickeln, sagt Carlos Santarelli. An der gestrigen Medienkonferenz äußerte sich auch Martin Dahinden, Direktor der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit DEZA. Er machte deutlich, dass Bildung zu den Schwerpunktthemen der schweizerischen Entwicklungszusammenarbeit gehöre und auch die Qualität der Bildung ein besonderes Schweizer Anliegen sei. Der aktuelle UNESCO-Weltbildungsbericht kritisiert aber nicht nur die Geberstaaten, sondern auch die Regierungen der betroffenen Länder. Diese würden sich zu wenig engagieren, um Ungleichheiten im Bildungssystem zu bekämpfen. Zum Beispiel hätten Mädchen noch immer weniger Chancen auf Schulbildung.
Rabe Info 95,6.
Roma-Zwangsvertreibungen und Umsiedlungen finden nach Rumänien und Tschechien nun auch in der Türkei statt. Die dort lebenden Roma wurden gerade eben von der Gesellschaft für bedrohte Völker als ganz besonders diskriminierte türkische Minderheit ausgemacht. Andras Neunert von Radio Lora München sprach darüber mit Kamal Sido von der Gesellschaft für bedrohte Völker.
Ende des Jahres gab es eine regelrechte Kampagne gegen die Kurden, also die Medien und so weiter. Und danach wurde diese prokurdische Partei DTP verboten. Die Medien haben dazu beigetragen, dass ein Klima des Hasses entstand. Auf einmal erfahren wir, dass also mit Anfang Januar dieses Jahres also in der Ortschaft Selendi in der Provinz Manisa, das ist nördlich von Izmir, zu Übergriffen auf die Minderheit Roma kam. Ne? Also man hat die nationalistischen Kreise, vor allem aus der Szene oder aus der Ecke von MHP, der nationalistischen Bewegung, haben Roma angegriffen und die Polizei könnte die Roma in Selendi nicht schützen, sondern irgendwann hat man die Leute dann umgesiedelt.
Wie ist denn die Situation ansonsten der Roma in der Türkei? Von wie vielen Roma kann man ungefähr in der Türkei ausgehen?
Also wir haben Mitte des Jahres einen ausführlichen Bericht über die Lage der Roma in der Türkei, vor allem in Istanbul, veröffentlicht. Interviews mit Vertretern der Roma in Istanbul, die hatten Probleme in dem Stadtviertel, Istanbuler Stadtviertel Sulukulu, ne? Und da versucht man ein Roma-Stadtviertel, das 1000 Jahre alt, zu zerstören und die Roma umzusiedeln. Das jetzt in Manisa so übergegriffen gekommen ist, das ist eine neue Dimension des Hasses gegenüber der Roma. Wir geben eine Zahl von 750.000 Roma in der Türkei, also vor allem in Istanbul, Izmir, in den Großstädten.
Nun, in Istanbul gibt es ja auch weitere Probleme. Sie sprachen schon vom Stadtteil Sulukule und dort sollen alle möglichen Häuser von Roma abgerissen werden. Warum? Mit welcher Begründung?
Die Stadtverwaltung sagt, die Stadt muss neu geplant werden. Man hat die Roma immer wieder aus ihren alten Vierteln dann vertrieben und dann sie gesagt, hier musst ihr in dieses Viertel gehen und so weiter. Das ist nicht zum ersten Mal. Aber irgendwann sagten die Roma, wir wollen nicht mehr unsere Häuser verlassen. Und jetzt das letzte Stadtviertel Istanbul, was, wie gesagt, 1000 Jahre alt, muss zerstört werden und die Regierung bietet quasi den Familien Geld an, dass sie ihre Häuser verlassen. Aber Vertreter der Roma sagen, mit dem Geld, was der Staat uns anbietet, können wir gar keine Häuser in dieser teuren Stadt Istanbul bauen. Und deswegen wollen die natürlich in ihrem Stadtviertel bleiben. Sie wollen Hilfe von der Stadt, die Häuser zu renovieren und so weiter, das Stadtviertel zu renovieren und dort bleiben und nicht weggehen.
Inwieweit hat das möglicherweise auch zu tun mit der beginnenden Zeit Istanbuls? Istanbul ist ja 2010 Kulturhauptstadt Europas.
Möglicherweise stehen diese Pläne im Zusammenhang mit dieser bevorstehenden Geschichte, aber das ist nicht neu für die Roma. Die Stadterweiterung wurde immer auf dem Rücken der Roma und anderen Minderheiten gemacht. Nationalistische Kräfte vielleicht wollen das Gesicht Istanbul ändern. Diese griechische Viertel fast nicht mehr, die jüdischen Viertel sehen ganz anders aus, die armenischen Viertel und so weiter. Und jetzt die Roma kamen dran.
Das heißt, im Grunde genommen wird Istanbul tatsächlich auch als Vielvölkerstadt, die Istanbul lange Zeit war, allmählich da gar rausgemacht?
Ein bekannter türkischer Schriftsteller, Yaşar Kemal, sagte vor kurzem, Istanbul hat ihr historisches Gesicht fast verloren. Istanbul ist keine Metropole mehr, die man kennt in der Geschichte. Istanbul ist ein großes Dorf geworden.
Das sagt Kamal Sito, Nahostreferent der Gesellschaft für bedrohte Völker, im Gespräch mit Andra Schneunert von Radio Lora München. Vor 20 Jahren war Umweltschutz ein präsentes Thema und trotzdem etwas Neues. Damals haben noch wenige Frauen im Bereich Umwelt gearbeitet und sie hatten deshalb das Bedürfnis, sich zu vernetzen. Es ging darum, zu Erfahrungs- und Informationsaustausch zu kommen. Und so hat sich vor 20 Jahren der Berufsverband Fachfrauen Umwelt gegründet.
Im Netzwerk Fachfrauen Umwelt fanden Frauen aus den Bereichen Natur- und Umweltschutz zusammen, die sich politisch artikulieren wollten, sagt Sandra Glor. Sie ist seit 10 Jahren die Geschäftsleiterin der Fachfrauen Umwelt.
Zu umweltpolitischen Themen auch eine Meinung abzugeben, sich zu melden. Und das war in jener Zeit beim gemischtgeschlechtlichen Verband, der Schweizerische Verband der Umweltfachleute heißt er heute. Das war ein explizit nicht politischer Verband, der hat sich nicht politisch geäußert. War vielleicht eher eine trockene Angelegenheit, sehr unpersönlich und die Frauen wollten das irgendwie anders machen. Die wollten sich kennen, die wollten aktiv sein, die wollten sich melden und auch sagen, wenn sie mit etwas nicht einverstanden waren.
Nach 20 Jahren Arbeit würden die Fachfrauenumwelt ernst genommen, so das Fazit von Sandra Glor.
Also wenn der Bund Stellungnahmen sucht, beispielsweise für Umweltgesetzgebungen, oder auch bei verschiedenen Vernehmlassungen werden wir auch automatisch angefragt. Das ist völlig normal. Wenn es um Verbandsfragen geht, wenn es um Weiterbildungen geht, beispielsweise jetzt auch vom Bund aus, dann ist das klar, dass wir da einbezogen sind. Ich denke, der Verband hat alleine durch seine Größe und durch seine Arbeit, seine Präsenz auch in der Umweltbranche, wird er sehr ernst genommen.
Der Verband Fachfrauen Umwelt zählt heute 900 Mitglieder und ist somit der größte Verband von Umweltfachleuten in der Schweiz. Im ganzen Land ist der Verband in 10 Regionalgruppen aktiv. Nebst regelmäßigen gemeinsamen Mittagessen organisieren die Fachfrauen Umwelt zum Beispiel auch Arbeitsbesuche.
Frauen stellen ihren Arbeitsplatz vor, ihre Projekte, ihre Arbeiten. Da sind dann auch jeweils alle anderen eingeladen. Dann haben wir im letzten Jahr, in unserem Jubiläumsjahr, auch verschiedene Podien organisiert. Die waren dann auch öffentlich. Ein Beispiel war ein 2000-Watt-Podium an der ETH Zürich mit 5 Referentinnen aus dem Energiebereich, die da kontradiktorisch zu diesem Thema diskutiert haben.
Dazu bieten die Fachfrauen Umwelt ihren Mitgliedern Kurse aus dem sogenannten Schlüsselqualifikationsbereich an.
Rhetorikkurse, Moderationskurse, Projektmanagement und solche Dinge. Wir haben Sprachkurse, die wir anbieten. Und das bedeutet neben dem, dass man etwas lernen kann, ja auch immer, dass man andere Frauen aus der gleichen Branche kennenlernen kann, die man dann vielleicht in einem anderen Zusammenhang dann auch wieder nachfragen kann oder Informationen holen kann.
Berufs- und umweltpolitisch schotten sich die Fachfrauen Umwelt aber nicht ab, sondern arbeiten eng mit dem gemischten Berufsverband zusammen, wie die Geschäftsleiterin der Fachfrauen Umwelt betont.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das war das Rabe Info vom Mittwoch, 3. Februar. In der Redaktion waren Lucia Vasella, Andra Schneunert und Cheyenne Mackay. Und die sagt Tschüss und wünscht allseits einen guten Tag.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.